Als nächsten Beitrag haben wir einen vom DZOK, vom Josef Nasse. Er kann leider nicht persönlich kommen, aber er war so nett und hat uns einen Beitrag als Audio gegeben, den wir jetzt einspielen werden.
Hallo, mein Name ist Josef Nassel und ich bin im Dokumentationszentrum Oberkuhberg als Archivar tätig und einer der historischen Schwerpunkte, mit dem wir uns hier beschäftigen, ist unter anderem die Verfolgung Homosexueller im Nationalsozialismus. Und auch aus diesem Grund möchte ich heute einen kleinen Redebeitrag, einen Input geben zur Geschichte der Verfolgung von Homosexuellen im 20. Jahrhundert. Wie sich die Verfolgung in Deutschland entwickelt hat, seit der Zeit des Kaiserreichs bis in die frühen 50er Jahre. Die Ausgrenzung und Verfolgung von homosexuellen Lebensformen hat eine lange Geschichte in Deutschland. Einheitlich strafrechtlich geregelt wurde sie das erste Mal mit der Reichsgründung 1870-71. In dem neu in Kraft getretenen Reichsstrafgesetzbuch wurde ein Paragraph eingeführt, der Paragraph 175. Dieser Paragraph war formell bis 1994 in Kraft. Er stellte sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe und kriminalisierte sie. Es gab schon vor dem Ersten Weltkrieg auch Versuche, diesen Paragraphen auf Frauen auszudehnen, aber diese verliefen vor allen Dingen wegen Kriegsbeginn im Sande. Nach dem Ersten Weltkrieg mit der Weimarer Republik und der neuen Demokratie gab es verschiedene Initiativen, vor allen Dingen von Parteien des linken politischen Spektrums, den Paragraphen abzuschaffen. Sie knüpften dabei an private und wissenschaftliche Initiativen an, vor allen Dingen an Initiativen des Sexualwissenschaftlers Dr. Magnus Hirschfeld, der schon vor dem Ersten Weltkrieg versuchte, diesen Unrechtsparagraphen abzuschaffen. Obwohl diese Abschaffung dann am Widerstand der konservativen und rechten Parteien in der Weimarer Republik scheiterte, entwickelte sich in den liberalen urbanen Zentren der Republik einige Netzwerke und auch Entfaltungsmöglichkeiten für homosexuelle und alternative Lebensformen. Betrachtet man jetzt Ulm, führt vielleicht ein direkter Vergleich mit Berlin und diesem Mythos der schillernden, der wilden 20er Jahre etwas in die Irre. Weil in dieser eher konservativ und militärisch geprägten Stadt weniger Freiräume für anderes Leben waren. Aber die Akteurinnen und Akteure hier in Ulm profitierten auch von den in Berlin entstehenden Zeitschriften und Blättern, von den Organisationen. Vor allen Dingen auch den Organisationen, die sich in Stuttgart und in München organisierten und die so zur ersten deutschen homosexuellen Emanzipationsbewegung wurden. So konnten sich hier in dem Raum auch schon Anfang der 1920er Jahre Ortsgruppen der Emanzipationsvereine gründen. Es gab dann einschlägige Treffpunkte und man konnte Anschluss finden. Freunde aus dem Raum Ulm, Freunde, da war damals eine geläufige Selbstbezeichnung für homosexuelle Männer, hatten so Anschluss und waren mitunter auch Teil dieser Emanzipationsbewegung. Sie inserierten in den bekannten Zeitungen wie der Freundschaft oder den Blättern für Menschenrecht. Sie schickten sich Fotos und Briefe, trafen sich und versuchten auf diesem Wege Freunde und Lebensgefährten, Liebes- und Sexualpartner zu finden. Ortsgruppen des wissenschaftlich-humanitären Komitees boten persönliche Beratung und Hilfe im Umgang mit der nach wie vor vorhandenen Strafverfolgung an. Und diese Strafverfolgung intensivierte sich auch ab Mitte der 1920er Jahre wieder. Hier gab es auch schon mal erste Diskussionen, den Paragraph 175 nochmals zu verschärfen. Mit der Machtübertragung auf die Nationalsozialisten 1933 intensivierte sich die Verfolgung von Homosexuellen und allen Menschen, die nicht der gesellschaftlichen Norm der sogenannten Volksgemeinschaft entsprachen. Auch in Ulm wurden dann Urteile nach dem 1935 verschärften § 175 gesprochen. Wie etwa zum Beispiel gegen den Bankbeamten Kurt Mehrhardt im Juni 1936. Diesem Prozess und auch den anderen Prozessen ging eine intensive Ausspähung der Privatsphäre Verdächtiger voraus. Die Polizei überwachte mit erheblichem Personalaufwand Lokale und Treffpunkte. Sie durchsuchte Wohnungen und Häuser, setzte Spitzel ein und förderte Denunziationen bis in Familienverbände hinein. Für viele Männer, die nach § 175 verurteilt wurden, endete die Verfolgung nicht nach der Entlassung aus der Strafhaft. Sie wurden dann weiter bespitzelt und konnten ohne Gerichtsverfahren in Konzentrationslager verschleppt werden. Gegenwärtig wird für die Verfolgung homosexueller Männer in der NS-Zeit reichsweit von einer Zahl von ca. 100.000 Verurteilungen ausgegangen. Diese Männer wurden dann ca. 50.000 in Gefängnissen oder Zuchthäusern inhaftiert und 6.000 bis 7.000 Männer wurden nach Ende der Justizhaft durch die Kripo oder Gestapo in KZs eingewiesen. Innerhalb der KZs waren sie einer spezifischen Gewaltkultur ausgesetzt und Schätzungen zufolge kamen 5.000 Männer im Zuge der NS-homosexuellen Verfolgung in den Haftanstalten, den Konzentrationslagern oder durch Suizid zu Tode. Einer von diesen Männern, einer von ihnen, war der am 22. Juli 1922 in Ulm geborene Karl Bältle. Über sein Aufwachsen und Leben in Ulm wissen wir leider wenig. Er war Tischler und wohnte zuletzt in der Blücherstraße 45, das ist in der Ulmer Weststadt. Bekannt ist sonst nur, dass er am 2. November 1943 in das KZ Sachsenhausen bei Berlin verschleppt wurde und dort zur Nummer 72.304 gemacht wurde und dass er der Häftlingskategorie § 175 zugeordnet war. Er musste damals einen dieser rosa Winkel tragen. In Sachsenhausen wurde Karl einer Strafkompanie, dem sogenannten Schulläuferkommando, zugewiesen. In diesem Schulläuferkommando wurden viele Homosexuelle eingesetzt. Das war eine spezielle Strafmaßnahme, eine spezielle Erniedrigungsweise von Homosexuellen. Sie mussten in täglichen Gewaltmärschen von bis zu 48 Kilometer Schuhe testen. Das waren Schuhe für Privatfirmen wie die Salamander GmbH, aber auch Stiefel für die Wehrmacht. Und das Ganze auf einem extra eingerichteten Prüfstrecke, die über Stock und Stein und Regen und so weiter ging. Die Häftlinge mussten zusätzlich schwere Rucksäcke schleppen und sie wurden erbarmungslos angetrieben. Als Folge von Mangelernährung und der Überlastung starben täglich zwischen 15 und 20 Häftlinge bei diesen Materialtests. Karl Bältle starb am 13. Februar 1945 im Alter von 22 Jahren im KZ Sachsenhausen. 2 Monate vor Auflösung des Lagers. Mit der Befreiung der Konzentrationslager durch die alliierten Truppen endete für die Überlebenden, die im KZ-System verfolgt wurden, zunächst die Verfolgung. Gleichwohl öffneten sich für alle, die im Strafvollzug in den Strafgefängnissen saßen, nicht die Tore. Auch eine gesellschaftliche Rehabilitierung und etwa die Anerkennung als NS-Verfolgte wurden den Betroffenen nicht zugesprochen. In der Bundesrepublik bestand der § 175 in seiner durch die Nazis verschärften Form weiter und in den 1950er Jahren stiegen die Verurteilungszahlen wieder an. Die Argumentation zur Beibehaltung des Paragraphen berief sich dabei auf die sogenannten sittlichen Anschauungen des Volkes. Homosexuelle würden weiterhin als Bedrohung wahrgenommen und seien, wie damals argumentiert wurde, eine schwere Gefahr für eine gesunde und natürliche Lebensordnung im Volke. So argumentierte die Regierung Adenauer noch 1962 für die Beibehaltung des Paragraphen 175. Erst mit der gesellschaftlichen Wandel der 1970er Jahre wurden homosexuelle Lebensentwürfe zunehmend akzeptiert und einvernehmliche homosexuelle Handlungen 1973 durch die sozialliberale Koalition entkriminalisiert. Der Weg zur gesellschaftlichen Anerkennung war aber noch sehr lang. NS-Ideologie der sogenannten Volksgemeinschaft, die geprägt ist durch Marginalisierung, Ausgrenzung und mörderische Verfolgung von Menschen, die nicht der postulierten gesellschaftlichen Norm entsprachen, blieb in den Köpfen und Debatten der Bundesrepublik lange präsent. Die rechtsextreme Gewaltwelle der frühen 1990er Jahre, die sich gegen Asylsuchende, politische Gegner und alle als andersartig Betrachteten richtete, knüpfte so an diese vorhandenen Feindbilder an und übersetzte diese Volksgemeinschaftsgedanken nun auf das wiedervereinigte Deutschland